Hier scheinbar auch. Ja, ich kann leider mit meiner Brille jetzt nicht mithalten, so wie eben, ne? Aber vielleicht könnt ihr mir nachher eine ausleihen. Aber sehr, sehr schöner Einstieg, hab den sehr genossen und der war natürlich auch sehr herausfordernd, ne? Für das persönliche Leben. Welche Farbe hat denn nun die Wand? Wichtigsten Fragen, mit denen sich Menschen und Gemeinden und Länder auch beschäftigen. Ich habe heute ein konfrontatives Thema mitgebracht, also macht euch auf was gefasst. Ich hoffe, ihr seid bereit. Die Frage ist auch mal, warum kommt man in den Gottesdienst? Und das Thema zahlt da so ein bisschen drauf ein. Wer von euch hat einen Social-Media-Account? Einige. Also die Hälfte hier, was ist das? Braucht man das überhaupt? Ich glaube nicht, dass man das braucht. Aber viele haben das. Und stellt euch mal vor, Jesus hätte einen Social-Media-Account. Wie wird er wohl aussehen? Wie viele Follower hätte er? Also Social-Media-Account für alle, die das jetzt nicht so haben, das ist so eine Selbstdarstellungsplattform. Und dann kann man sich selbst mit dem, was man kann oder nicht kann, vorstellen. Und dann hat man Menschen, die folgen einem und finden alles super. Das nennt man dann Likes. Und genau, das kann man zum Beispiel bei einer Plattform, die Instagram heißt. Und alle anderen nenne ich jetzt mal nicht. TikTok gibt es da noch und so ein paar andere dubiose Plattformen. Aber was wäre, wenn Jesus einen Insta-Account hätte? Würde der vielleicht so aussehen? Wie viele Follower hätte er? Hätte er Millionen? Hätte er Milliarden? Was würde er denn so posten? Ja, heute mal so über den See gelaufen und so mit meinen Bros gesprochen. Und alle so, ja, like, und ich finde das gut, ne? Wenn ihr so selber mal guckt, ne? Was liked ihr denn so? Da hat jemand irgendwie ein cooles Foto gemacht von der Landschaft, finde ich gut. Jemand hat ein gutes Brot gebacken oder keine Ahnung. Oder du hast einfach nur dein Frühstück fotografiert. Das bringt auch immer sehr viele Likes. Und wie wäre das denn so bei Jesus? Und ich bin sehr froh, dass Jesus nicht in der heutigen Zeit sozusagen gekommen wäre. Er hat sich das, glaube ich, schon damals sehr gut ausgesucht, in einer Zeit zu kommen, wo der technische Fortschritt nicht so stark war. Aber hätte Jesus einen Social-Media-Account gehabt? Hätte er Bewunderer gesucht? Hätte er Fans gesucht? Hat er nicht, ne? Ich glaube, Jesus hat keine Fans gesucht, sondern Jesus hat Nachfolger besucht. Und das ist auch mein Thema, was ich heute mitgebracht habe, was ich mit euch ein bisschen besprechen und nachdenken möchte. Jesus hat Fans gesucht. Und die Frage an uns heute ist, an dich persönlich ist heute, bist du ein Fan oder bist du ein echter Nachfolger? Bei den Social-Media-Accounts ist das auch so ein bisschen unklar. Da heißt es auch, du bist dann ein Follower von jemandem. Aber das ist eigentlich ist da eher Fan mit gemeint, nach meiner Definition. Und ich hoffe, ihr könnt das nachher auch nachvollziehen, weil richtige Follower sind das nicht. Wenn ich jetzt Michi, keine Ahnung, folge und der ja, musst du aufpassen, nicht nach unten gucken. So, und wenn der in einen Baum fällt und ich bin dann sein Follower, dann finde ich das nur gut. Aber ich würde, glaube ich, nicht mit ihm in den Wald gehen und einen Baum fällen, weil das würdest du vielleicht als Follower bezeichnen. Und Jesus hat auf jeden Fall keine Fans gesucht. Das ist meine These, die ich gleich am Anfang in den Raum stellen möchte. Und die Frage ist, ja, immer wenn ich jemanden nachfolge, welchen Wert hat denn das eigentlich? Und vielleicht hast du dir auch mal die Frage gestellt, ist es überhaupt, lohnt es sich überhaupt, Jesus nachzufolgen? Und ich glaube, wir leben ja heute auch in einer Zeit, wo wir generell mal gerne bewerten. Ne? Google-Bewertung kennt ihr, ich habe ja mal hier eure Gemeinde mitgebracht, habe ich mal geguckt. Hier, also ihr steht da eigentlich ganz cool, 4,6 von 5, ne? 5 ist das höchste. Das ist ein guter Wert. Aber gut, ihr habt jetzt aber auch nicht ganz viele Rezensionen, 9. Ne? Und den unteren habe ich, glaube ich, schon mal kennengelernt hier. Also Bewertung ist heute wirklich so ein Thema. Ne? Wir sind bei Amazon, wir kaufen ein Produkt und dann bewerten wir das vielleicht oder vielleicht nicht. Oder wir gucken, haben das Leute gut bewertet und wenn das wirklich 5 von 5 hat oder so, dann kaufe ich eher ein Produkt. Und vielleicht stellst du dir unbewusst auch die Frage, ist Jesus es überhaupt wert, dass ich ihm nachfolge? Lohnt es sich überhaupt? Was habe ich denn davon? Ist Jesus so eine 5 von 5 oder 4 von 5 oder 8 von 10 oder so? Also ich habe 4 Jungs und 2 davon sind im tiefsten Teenie-Alter jetzt gerade. Alle Eltern wissen, was ich meine. Und ich backe zu Hause ab und zu Pizza. So und dann, ein bisschen öfter als ab und zu. Okay, und einer meiner Söhne sagt nie, ob das gut oder schlecht ist. Ich sage, wie war die Pizza? Dann sagt er immer 7 von 10, 8 von 10, 9 von 10. Letztens hat er 12 von 10 gesagt. Da dachte ich, jetzt muss ich aufhören. Aber das ist so die Zeit und die Jugendlichen gerade, die bewerten alles. Und wir leben in einer Zeit des Bewertens. Und wie bewertest du denn deine Beziehung zu Jesus? Ist das auch eine 8 von 10 oder 10 von 10? Und diese Frage möchte ich uns heute stellen. Ist Jesus es wert, dass wir ihm nachfolgen? Und was bedeutet das eigentlich? Wenn wir uns mal so in die Perspektive der Menschen von damals hineinversetzen, als Jesus da war, da ist er mit Menschen leibhaftig unterwegs gewesen. Ich meine, wir leben heute in einer Beziehung mit Jesus, wir sehen ihn nicht sichtbar, wir hören ihn jetzt nicht so direkt face to face, so wie wir hier sitzen. Aber damals gab es Menschen, die haben ihn leibhaftig gesehen. Und jetzt müsste man ja eigentlich meinen, dass alle Menschen, die ihn damals erlebt haben, die seine Wunder gesehen haben, die mit ihm in Beziehung standen, die 12 Jünger besonders, dass sie ihm ja alle bedingungslos nachgefolgt sind, oder? Aber wir wissen, nicht jeder ist ihm nachgefolgt. Es haben sich Menschen auch damals aktiv gegen ihn entschieden. Warum denn eigentlich? Aus meiner Perspektive würde ich sagen, das war sehr unklug. Das ist sehr dumm. Die waren leibhaftig dabei, haben ihn auf dem See gesehen. Aber nicht jeder Mensch ist ihm nachgefolgt. Und ich glaube, das liegt an dem Wort folgen. Und das ist auch unser Kernvers heute. Der hat es so richtig in sich. Jesus spricht mit seinen Jüngern, was es denn kosten würde, ihm nachzufolgen, was es denn bedeuten würde, ein Follower zu sein, ein wahrer Nachfolger zu sein. Und er sagte zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, das ist eine modernere Übersetzung, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. In älteren Übersetzungen heißt es, ihr kennt den Vers vielleicht, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. So, was heißt das denn eigentlich? Ich finde diese Übersetzung ganz gut. Er darf sich selbst nicht mehr in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, nicht, dass du dir jetzt unwichtig bist, dass du dich nicht um dich selber kümmern musst, dass du dich jetzt nur noch für andere verausgaben sollst und von dir wegschauen sollst. Das, glaube ich, heißt es nicht. Es spricht, glaube ich, sehr, sehr stark unser Ego an. Welche Farbe hat die Wand? Gelb, rot oder grün? Warum ging es denn da eigentlich? Es kam ja keiner auf die Idee, mal die Brille irgendwie abzusetzen und zu sagen, komm, gib mir mal deine Brille, ich guck mal durch deine Brille an die Wand. Nein, die Wand hat gelb. Und Jesus hat genau das angesprochen. Und ich glaube, das ist unser größtes Problem in der Nachfolge von Jesus, unser eigenes Ego. Und deswegen sagt Jesus, wer zu mir gehören will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ja, was bedeutet denn das eigentlich, das Kreuz auf sich nehmen? Das Kreuz war damals, so wie heute, auch ein Symbol von Leid, von Opfer und auch von einem schweren Weg. Das Kreuz steht jetzt nicht für Urlaub und Sunshine und alles ist leicht. Und Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Jesus lädt uns nicht ein zu einem Easy Life, sondern Jesus lädt uns ein zu einem bedeutungsvollen Leben. Er sagt, nicht alles wird leicht. Ich spreche oft mit jungen Menschen und letztens hatte ich auch ein Gespräch mit jemandem, der hat sich letztes Jahr entschieden für Gott und sagte, seitdem ich mich für Gott entschieden habe, ist auf einmal alles so schwer geworden. Ich sage, ja, welche Erwartungshaltung hattest du denn an deine Entscheidung für Gott? Ja, dass er mir meine Sorgen und meine Lasten alle abnimmt, sagt er ja. Ich sage, ja, wird er auch. Das heißt aber nicht, dass es alles super leicht und easy wird und dass du dich an den Strand legen kannst und alles fällt dir zu. Sondern Jesus lädt dich ein, auf einen Weg zu gehen, wo er dich verändert, wo er mit dir unterwegs ist, wo er dich entwickeln will und wo er dir ein bedeutungsvolles Leben schenken will. Und bedeutungsvolles Leben heißt nicht immer leichtes Leben. Und viele von euch werden das wahrscheinlich auch schon kennen. Es bedeutet, sei bereit, Herausforderungen aufzunehmen. Auch wenn Freunde das nicht verstehen. Sei bereit, gerade zu stehen, wenn du Jesus nachzufolgen. Nicht unbedingt immer an dem Mainstream nachzugehen. Position zu beziehen zu den christlichen Werten. Das ist, glaube ich, heute viel, viel einfacher, einfach mitzuschwimmen. Ne? Wir haben es gerade gesungen, sei ein lebendiger Fisch. Schwimme doch gegen den Strom. Und die Jugend alle so, schwimm, schwimm, schwimm. Aber oft wissen wir gar nicht, was das ist, so schwimm, schwimm, schwimm. Ist nicht immer cool. Sondern das ist manchmal auch einfach dazu, gerade zu stehen und zu Positionen zu beziehen. Oder triff Entscheidungen, die Gott gefallen. Auch hier, selbst wenn sie nicht dem Mainstream entsprechen. Und treffen wir immer Entscheidungen, die in erster Linie Gott gefallen? Oder treffen wir oft auch so Entscheidungen, die in erster Linie uns ganz gut passen? und gib Dinge auf, die dich von Gott fernhalten. Das heißt, vielleicht schlechte Gewohnheiten, vielleicht solltest du dich von einer toxischen Beziehung lösen, so zumindest mal angucken und sie bewusst machen. Vielleicht setzt du in deinem Leben aber auch falsche Prioritäten. Und vielleicht machst du auch viele gute Dinge, aber wenn das Dinge sind, die Gott für dich nicht hat, dann setzt du vielleicht falsche Prioritäten. Und ich glaube, Jesus wollte keine Fans. Weil ich glaube, so richtige, nur Fan zu sein, das sind Menschen, die finden etwas cool, die sind dabei, wenn es was zu feiern gibt, die sind dabei, wenn die Sonne scheint, wenn alles gut ist. Und wenn es hart wird, dann sind sie nicht da. Gut, das könnte man sagen, im Fußball sind ja aber auch viele Fans. Und wenn ich so in Ulfs Richtung gucke, weiß ich nicht, bist du Fan? Oder Ultra? Das sind dann vielleicht, das sind dann halt vielleicht bei den Fußballfans dann, die noch eine Steigerung sind, aber auch nicht positiv besetzt. Jesus wollte keine Fans oder Nachfolger. Jesus wollte aber auch keine Roboter. Jesus wollte keine Menschen, die einfach nur stumpf irgendetwas tun, was jemand anderes sagt. Und da können wir als Christen auch sehr, sehr stark reinrutschen. Wir können gesetzlich werden und können Bibel lesen und sagen, so, ohne dass ich dahinter stehe oder dass ich was verstehe, mache ich über Jahrzehnte vielleicht etwas, was ich von meinen Eltern, Ureltern, Gemeindebünden irgendwie auch gesehen habe. Ich mache vielleicht irgendwelche Dinge, verstehe irgendwann gar nicht mehr, warum ich sie mache, aber sie sind irgendwie christlich und richtig geworden. Ich mache sie und wenn ich nicht verstehe, warum ich sie mache und gesetzlich werde, dann bin ich meiner Meinung nach auch kein Follower, dann bin ich auch kein echter Nachfolger, sondern dann bin ich vielleicht auch kein Fan, sondern dann bin ich vielleicht irgendwie so eine Art Roboter. Und das möchte Jesus auch nicht. Das bedeutet viel, viel mehr als nur begeistert zu sein, um irgendwas stumpf Regeln einzuhalten, Gesetze einzuhalten, sondern es bedeutet, dein Leben zu verändern, so wie in der Beziehung vom Lehrling zum Meister, vom Azubi zum Mentor, dass du mit jemandem über eine längere Zeit oder in deinem Leben lang unterwegs bist und von jemandem einfach lernst. Das bedeutet es auch, Jesus ähnlicher zu werden. Wie sollen wir denn Jesus ähnlicher werden, wenn wir mit ihm keine Beziehung haben, wenn wir ihm nicht nachfolgen, wenn wir mit ihm nicht unterwegs sind? Und wir haben in der Bibel ein sehr, sehr gutes Beispiel anhand von Matthäus, was ich mit euch so ein bisschen mal durchgehen möchte, der das meiner Meinung nach ganz gut verstanden hat. Und der hat es verstanden, ein Nachfolger zu werden. Matthäus 9, Vers 9 lesen wir Folgendes. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Und Jesus forderte ihn auf und sagte, komm, folge mir nach. Und Matthäus überlegte lange, googelte, fragte ChatGPT, sprach mit seinen Verwandten, mit seinen Freunden, schrieb eine Pro- und Kontraliste, überlegte dann nochmal 3 Monate und entschied sich dann zu 25%, Jesus Angebot anzunehmen. Steht das da? Natürlich nicht. Ich finde das so erstaunlich. Da steht sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Das finde ich so richtig krass, weil er hat wohl sofort verstanden, wer da mit ihm spricht und was es bedeutet. Und was ist an dieser Geschichte so besonders? Ich meine, Matthäus, der war ein Jude. Und Israel war damals halt besetzt von den Römern. Und die Juden fanden schon die Römer nicht so cool. Und dann fanden sie den Zöllner Matthäus, der dann für die Römer arbeitete und deren Steuer eingetrieben hat und dann noch on top sein eigenes Geld da auch noch dazugepackt hat. Den fanden sie noch uncooler, den fanden sie auch überhaupt nicht gut. Der war richtig toll, Steuereintreiber, waren damals ziemlich verhasst. Und Matthäus war so einer, weil sie das Volk einfach unterdrückten, denen das ganze Geld aus den Taschen zogen und sie kaum was zu leben hatten. Und Matthäus war dementsprechend reich. Er hatte ein schönes Haus, er hatte schöne Kleider, er hatte Sicherheit. Ihm ging es materiell, glaube ich, ziemlich gut. Und dann kommt Jesus und ruft ihn und sagt, hey, folge mir nach. Ein absolut radikaler Wechsel, der dann so also stattgefunden hat. Und Matthäus, der ließ alles zurück. Der ließ nicht nur seinen Job zurück, sondern er ließ auch seine Identität zurück, er ließ seine Sicherheit zurück. Und für ihn war klar, wenn ich jetzt Jesus nachfolge, dann hat das Konsequenzen. Dann bedeutet es, dass ich etwas zurücklassen muss und darf und sollte. Und das gilt auch noch heute. wenn du hier sitzt und denkst, okay, Jesus nachzufolgen, das ist mal irgend so eine Entscheidung, und ich nehme jetzt so ein bisschen Spiritualität in mein Leben rein und das ist ja ganz nice heutzutage, das sollte man irgendwie haben, dann bist du absolut im Fanbereich. Und Jesus braucht keine Fans. Sondern Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, dann lass was zurück. Das bedeutet immer, dass du dich von irgendetwas abwenden werden musst. Und was könnte das in deinem Leben sein? Auch vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, irgendwie, das gilt alles mir nicht. Ich habe mich ja schon vor 30 Jahren für Jesus entschieden oder vor 40. Ich bin schon so lange hier und habe auch schon in der Gemeinde gedient. Aber ich glaube, das gilt uns jeden Tag. Was darfst du zurücklassen? Wovon musst du dich vielleicht in deinem Leben abwenden? Was ist in deinem Leben da, was dich daran hindert, eine richtige, echte Nachfolgebeziehung zu Jesus zu haben? Vielleicht hast du ein Leben in der Komfortzone, vielleicht hast du ganz, würde das die neue Generation sagen, chilliges Leben. Vielleicht hast du dich gut eingerichtet, Haus, Garten, alles läuft super gut, endlich mal die Kinder raus, kannst du dreimal im Jahr in Urlaub fahren. Und alles sehr, sehr gut. Und es ist auch schön, es ist nichts verwerflich daran. Aber was ist, wenn Jesus dich auf einmal ruft und sagt, ich habe noch ein viel, viel spannenderes Leben für dich. Und das ist vielleicht in Rumänien oder auf Bali. Das wäre nicht das Schlimmste, ne? Nee, oder in Holland. Ist ja auch nicht so weit weg von hier. Aber was ist, wenn Jesus deine Stabilität anspricht und sagt, okay, du hast auf deinem Konto ein bisschen Geld liegen, das ist eigentlich deine Vorsorge oder was auch immer, und da haben wir jetzt aber eine Not hier und da, und das wäre eigentlich ganz cool, wenn du das einfach mal einsetzen würdest, investieren würdest in mein Reich. Würdest du das als Invest sehen? Oder was ist, wenn Jesus sagt, sei bereit, ein Opfer zu bringen? Würdest du das machen? Oder was ist mit diesen ganz kleinen Lastern, die wir doch irgendwie alle scheinbar haben? Und irgendeinen Spaß im Leben muss man doch auch haben als Christ, oder? Kann doch nicht mal alles so ernst sein. Was solltest du vielleicht lassen? Vielleicht solltest du es lassen, einfach mal weniger negativ zu sein, negativ zu denken. Vielleicht solltest du weniger Alkohol trinken. Vielleicht solltest du weniger schlecht über Menschen reden. Ich weiß es nicht. Jeder so hat so seine Themen. Und da muss ich gar nicht dahin gucken, da kann ich auch 5 cm tiefer gucken. Und da fallen mir auch schon Dinge ein, die ich jeden Tag auch mal hinter mir lassen darf. Das Kreuz auf mich zu nehmen. Aber weißt du was? Jesus ruft dich so, wie du bist. Und Jesus hat auch den Matthäus so gerufen, wie er da war. Und das, finde ich, ist eine der schönsten Wahrheiten aus dieser Geschichte. Jesus rief Matthäus, während er noch Steuereintreiber war. Jesus hat ihn nicht gerufen und hat gesagt, Matthäus, ich sehe dich, du hast viel Potenzial, aber komm du erstmal bei uns in die Synagoge und sei mal so ein halbes Jahr dabei. Und wenn du dann irgendwann auch so ein bisschen besserer Mensch geworden bist, dann kannst du mir nachfolgen. So ticken wir Menschen doch vielleicht. Nee, Jesus hat ihn gesehen, hat gesagt, du steckst voll tief im Dreck drin. So wie du dein Leben lebst, ist total gegen die Gesellschaft hier gerade. Das ist absolutes No-Go. Aber du komm und folge mir nach. Und das ist das, was Jesus sagt. Komm, wie du bist. Und das ruft Jesus jedem Menschen zu. Wenn du hier bist und noch keine Beziehung zu Jesus hast, Jesus ruft dir zu und sagt, come as you are. Komm, wie du bist. So wie du bist, darfst du zu mir kommen. Jederzeit. Ich glaube, das hindert uns auch Menschen, die wir mit Jesus unterwegs sind, oft einfach mal zu Jesus zu kommen. Wir denken, oh, wenn du wüsstest, was ich in meinem Leben für Themen habe, von denen keiner was weiß, und tief in mir drin, da sind Abgründe. Dann sagt Jesus, komm, wie du bist, ich weiß alles. Komm und lass alles hinter dir und folge mir nach. Du musst nicht erst dein Leben aufräumen, bevor du mit mir in Beziehung treten kannst. Jesus macht immer den ersten Schritt. Und Matthäus, wie ging die Geschichte weiter? Matthäus wird Anhänger von Jesus, er folgt Jesus nach. Und das Erste, was er macht, ist Party. Das Erste, was er macht, ist, er ist so begeistert, er veranstaltet ein Fest. Und er lädt natürlich Jesus ein, ist klar. Er lädt auch Jesus, die Jünger von Jesus ein. Und er lädt seine ganze Clique ein. Er lädt seine ganzen Freunde ein. Und das waren keine Freunde aus der Kirche. Das waren auch Zöllner, Steuereintreiber, Sünder, das waren Menschen, die nicht so beliebt waren. Das lesen wir hier auch. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Ne? Menschen mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Und Jesus ging dorthin Und Jesus fühlte sich da scheinbar auch total richtig und gut am Platz. Und die religiösen Führer damals, also die Menschen, die Pharisäer, die waren natürlich empört. Warum ist denn Jesus hier mit dem Abschaum unserer Gesellschaft? Warum feiert Jesus hier eine Party mit den Gangstern unserer Stadt? Wir haben doch unser ganzes Leben geopfert und beten fünfmal am Tag und gehen in die Synagoge und lehren die Schriften. Und zu uns kommt er nicht, sondern er geht mit Matthäus, der uns hier betrügt das ganze Leben lang und seinen ganzen Gangstern und feiert mit denen eine Party. Das haben sie nicht verstanden. Ich meine, Jesus ist da nicht hingegangen, um die Party seines Lebens zu feiern, sondern Jesus ist da mit einer ganz anderen Perspektive hingegangen. Jesus hat gesagt, da sind Menschen, die brauchen mich. Da sind Menschen, die brauchen einen Arzt und das sagt er denen auch. Und er sagt zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und die anderen waren scheinbar nicht so bereit, ihm komplett nachzufolgen, sondern die haben eher geguckt, folgt er den Regeln, die wir uns über die ganze Zeit hier aufgesetzt haben, die wir für richtig halten. Und Jesus passte nicht so ganz gar nicht so in das Bild. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie wäre es, wenn Jesus heute kommen würde? Welche Erwartungen hätte ich als langjähriger Christ an Jesus? Und ich glaube, wir hätten als Christen, also ich zumindest, die Erwartung, dass Jesus in unsere Gottesdienste kommt. Dass Jesus der Gastprediger bei uns, der Starprediger ist, dass er uns mal lehrt in alle Wahrheiten und dann geht er vielleicht von Gemeinde zu Gemeinde und wir haben jeden Tag Gottesdienst, weil er jeden Tag in eine andere Gemeinde ist. Aber was ist, wenn Jesus hier hinkommt und dann in die Bahnhöfe von Frankfurt, von Berlin geht oder in die einschlägigen Clubs unserer Welt heute und dort mitten in den Feiern wäre und mit Menschen unterwegs wäre, würden wir das gut finden? Ich glaube nicht, wir wären genauso empört. Und ich glaube, wir empören uns oft immer über die Pharisäer hier. Aber oft sind wir dann auch so unterwegs, gedanklich, wie die Pharisäer. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen für die, die einen Arzt brauchen. Ich bin für die Menschen gekommen, die sich ihrer Schwächen bewusst sind. Ich bin für die Menschen gekommen, die mir wirklich nachfolgen wollen. Und das ist das, was er gesehen hat. Er hat das Herz von Matthäus gesehen. Er hat gesagt, er steckt tief im Dreck. Und ich finde das alles nicht gut, was der macht. Ich habe ihn gerufen und sofort stand er auf und kam mit. Und ich glaube, dieses Angebot hat er den Pharisäern auch gemacht vorher. Aber die sind nicht sofort aufgestanden, ihm nachzufolgen, sondern die haben ihn sofort, waren die erstmal empört. Die waren generell über alles empört, was er gemacht hat. Und Jesus sagt, ich bin für die gekommen, die einen Arzt brauchen, Gnade für alle. Und wenn du hier sitzt und denkst, was in meinem Leben schon alles los war, was in meiner Vergangenheit liegt, ich weiß nicht, ob das noch alles wird, dann ruft Jesus dir zu und sagt, ey, komm, wie du bist, ich kann dich reinmachen, egal was du getan hast, egal wo du warst, egal was in deinem Leben ist, egal was hinter dir war, ich möchte dir ein neues Leben schenken. Ich möchte dir Vergebung und Heilung anbieten. Die einzige Voraussetzung, du musst es annehmen. Du musst bereit sein, den Fan-Status vielleicht zu verlassen. Aber was musst du denn anerkennen? Ich glaube, du musst anerkennen und sagen, okay, in erster Linie fängst du immer mit Selbsterkenntnis an und sagst, okay, ich habe diese Baustellen in meinem Leben und ich kann diese Baustellen in meinem Leben nicht selbst lösen. Wir versuchen ja oft immer, die Probleme in unserem Leben selbst zu lösen. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine sagt, ich mache das alles mit mir selbst aus. Und irgendwann wird das schon wieder. Aber was wird dann? Was ist denn das Ergebnis am Ende des Tages? Und ich glaube, jeder von uns hat Themen im Leben. Wir haben alle unsere Fehler, wir haben unsere Schwächen, wir haben alle unsere Verletzungen und Dinge, die uns demotivieren, Dinge, die uns vielleicht auch zerstören und Dinge, die uns von Gott trennen. Und der erste Schritt ist immer zu erkennen und sagen, hey, das sind Themen in meinem Leben und ich kann die alleine nicht lösen. Aber ich kenne da einen, der ist mein Erlöser, der ist mein Herr und zu dem kann ich kommen, zu Jesus. Und dann, du kannst die Dinge auch nicht wieder alleine in Ordnung bringen. Du kannst dich anstrengen, wie du willst, aber du kannst die Dinge oft nicht alleine in Ordnung bringen. Und da ist Jesus da und hilft dir. Und Jesus Du musst auch anerkennen, dass Jesus wirklich der Einzige ist, der dich retten und verändern kann. Er bietet dir Vergebung, Heilung und immer einen Neuanfang an. Warum? Aus Liebe und nicht aus Leistung. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Mindset oder so ein Glaubenssatz, den viele Menschen in sich haben und sagen, okay, Jesus hilft mir erst, wenn ich das und das und das und das gemacht habe. Also Leistung. Aber Jesus liebt uns bedingungslos. Und ich verstehe das vielleicht immer mehr und ich weiß das in der Theorie, aber ich lebe das auch nicht so gut als Vater. Ich merke, wann liebe ich meine Kinder besonders gut und so was Tolles gemacht haben und keine Ahnung, irgendwie sowas auf Dinge, die mir wichtig sind, eingezahlt haben. Dann fällt es mir oft leicht. Aber wenn sie dann Dinge machen, die ich nicht so gut finde, dann habe ich oft diese Gefühle nicht. Und Jesus sagt, ich bin so froh, dass Jesus da ganz anders ist. Jesus liebt uns bedingungslos. Jesus liebt uns nicht für das, was wir getan haben oder noch tun werden oder für das, was wir studiert haben, was wir gelernt haben oder wie wir uns in der Gemeinde eingesetzt haben, sondern Jesus liebt uns so, wie wir sind und weil wir sind. Jesus guckt dich an und sagt, ich liebe dich, weil du bist. Ich liebe dich, weil ich dich geschaffen habe. Und alles, was du getan hast und was du denkst, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ich liebe dich so, wie du bist. Und du darfst zu mir kommen, weil du bist und nicht, weil du getan hast. Und der Matthäus, der hat das hier, glaube ich, im Herzen total verstanden. Der sagt, das ist die Chance meines Lebens. Ich kann hier endlich mal aus dem Dreck rauskommen. Und sofort stand er auf und folgte Jesus nach. Bist du auch so einer, der sofort aufsteht und nachfolgt? Und wie geht die Geschichte weiter? Da kamen ja erst die Pharisäer, die fanden das nicht so gut, dass Jesus da diese Feier bei Matthäus beiwohnte. Und dann kamen ja nochmal welche. Da kamen dann auch noch die Jünger von Johannes dem Täufer, die sich dann irgendwann so die Nachfolger von Johannes waren, die sich auf die Verheißung von Johannes, auf die Vorankündigung von Jesus haben taufen lassen, sind dann Johannes nachgefolgt. Und Johannes hatte damals auch so krassen Lebensstil und Fasten war ein riesen Thema bei denen. Und die Nachfolger von Johannes gucken Jesus an, so von der Seite mit seinen Nachfolgern und waren auch total irritiert und sagten dann, den Bibelfest habe ich hier gar nicht an der Folie, sagten dann, warum fasten wir? Warum fasten wir und die Pharisäer ständig? Und deine Jünger, die fasten so gar nicht. Stattdessen sitzt ihr hier, ne? Weintrauben, keine Ahnung, Wein, Fleisch, alles. Euch geht's hier richtig, richtig gut. Was ist denn hier los? Und für sie war das Fasten ein Zeichen religiöser Hingabe. Sie verstanden nicht, warum Jesus und seine Jünger nicht auch ständig am Fasten waren. Und Jesus antwortet und sagt, ebenso füllt niemand junge, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche, sondern sonst platzen sie. Jemand hier, der irgendwie so im Winzergeschäft unterwegs ist und sich da ganz gut auskennt, könnte das vielleicht ein bisschen besser greifen. Ne? Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Das heißt, Schläuche taugen nichts, Wein ist weg. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche, denn so bleibt beides erhalten. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Neues zu bringen. Ich bin gekommen, um das Alte wegzumachen und Neues zu schaffen. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, dann kann es auch sein, dass er Strukturen sprengt, weil er neue Dinge macht. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich, wenn du Jesus nachfolgst? Ich meine, wenn Jesus kommt und sagt, in 2. Korinther 5, Vers 17, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen und etwas völlig Neues hat begonnen. Jesus ist nicht gekommen, um uns einfach nur ein Zusatz-Add-on im Leben zu sein, sondern Jesus ist gekommen und sagt, ich möchte dich transformieren. Er hat aus einem Jakob Israel gemacht. Er hat aus einem Saulus einen Paulus gemacht. Und es gibt viele, viele Beispiele, die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Oder er hat aus einem Simon den Petrus gemacht. Das sind Transformationen, die dort stattgefunden haben. Und wenn Jesus Nachfolger sucht, dann weißt du, jetzt beginnt ein Transformationsprozess. Jesus will mich weiterentwickeln. Jesus sagt, komm, wie du bist und werde aber jemand anderes. Werde jemand anderes, den ich schon immer gesehen habe, wofür ich dich geschaffen habe. Weil wir sagen ja oft immer so zum Geburtstag, hey, herzlichen Glückwunsch und bleib so, wie du bist. Die Motivation dahinter ist vielleicht jetzt mal so gar nicht so schlecht, aber eigentlich dieser Satz, der taugt nicht. Weil ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich immer ständig weiterentwickeln. Und wenn wir von Jesus ähnlicher werden sprechen, das ist ja auch so ein Jargon, den wir in der Gemeinde immer oft sprechen, dann heißt das, wir können nicht so bleiben, wie wir sind. Sondern Jesus möchte uns transformieren. Und Jesus kommt in unser Leben und kam auch in das Leben von Matthäus. Und Jesus sagt, ich ziehe jetzt in dein Haus ein. Was darf ich hier machen? Ja, du darfst die Wand mal rot streichen. Aber nicht zu rot. Du darfst sie vielleicht nur mit so einem kleinen Pastellfarbenton streichen. Und der eine sagt vielleicht, ja, du kannst in mein Haus kommen. Ich habe da noch so ein kleines Gästezimmer. Und da kannst du wohnen und dann kannst du Sonntag zwischen 10 und 12 bei mir an den Tisch kommen. Oder jemand sagt, so ganz nah habe ich es eigentlich gar nicht. Du kannst einmal in die Woche zu Besuch kommen zum Kaffee trinken. Dann mache ich hier einen schönen Kuchen. Und das möchte Jesus nicht. Wenn Jesus sagt, ich möchte in dein Haus einziehen, ich möchte dort Wände einreißen und alles neu aufbauen. Jesus sagt, ich möchte deine Prioritäten, dein Denken und dein Herz verändern. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Und ich glaube, das ist auch immer wieder die Frage für uns Christen und auch für uns persönlich natürlich, aber auch für uns in Gemeinden. Sind wir noch relevant? Wir haben zum Beispiel bei uns in der Gemeinde wir haben 5 Werte und einer Wert ist relevant. Das heißt, wir möchten in der Zeit, in der wir leben, so relevant sein, dass Menschen in der Zeit, mit denen, in der Kultur, in der wir leben, zu uns kommen, sich aufgehoben fühlen. Wir verändern nicht den Kern, das Glaubensbekenntnis, unseren Glauben, unsere Überzeugung, die verändern wir auf gar keinen Fall. Aber wie wir Dinge machen, ob die Wand blau, grün ist, ob die Musik leise oder laut ist, ob der Pastor Sneakers anzieht oder ein Hemd dasteht oder mit Krawatte, das ist doch alles total nebensächlich, oder? Darum geht es doch überhaupt nicht. Dann sind wir bei dem Vers. Und ich glaube, wir stellen uns als Christen oft immer so stark in den Mittelpunkt, dass diese Dinge komplett überhand nehmen und dann verschieben sich Dinge, die wichtig sind. Wichtig ist Nachfolger sein. Nimm dich nicht zu wichtig. Stell dich nicht im Mittelpunkt, stell Jesus im Mittelpunkt. Und was wollte Jesus? Jesus ist gekommen, um Menschen zu suchen, um Menschen zu retten. Und das ist die Aufgabe für euch als Kirche hier, als Gemeinde. Das ist die Aufgabe für mich als Mensch, Licht zu sein in dieser Gesellschaft heute. Aber wie kann ich Licht sein, wenn ich nur Fan von dem bin, dem ich eigentlich nachfolgen sollte? Aber wenn ich Jesus nachfolge, dann bin ich automatisch ein hell scheinendes Licht. Davon bin ich zutiefst überzeugt, weil ich in so einer tiefen Beziehung stehe. Da ist die WLAN-Verbindung richtig stabil. Dann fließt die Verbindung. Aber wenn diese Verbindung nicht steht und brüchig ist und immer wieder auch Abbrüche hat, dann wird das Licht nicht hell scheinen. Und deswegen die Challenge für jeden Einzelnen persönlich, aber auch für euch als Gemeinde, möchte ich euch einfach zurufen. Seid relevant. Und guckt, wo muss manchmal neuer Wein in neue Schläuche? Worum geht's eigentlich bei den Diskussionen, die wir immer wieder mal haben? Und da muss ich gar nicht auf euch gucken, die kenne ich bei uns auch ganz zu gut. Und oft sind wir in so Nebenschauplätzen unterwegs und reiben uns da richtig drin auf und verbringen so viel Zeit und Energie in den Themen. Und das geht manchmal über Jahre. Und Jesus guckt da an und sagt, ich sage, völlig am Ziel vorbei. Es sind so viele Menschen im Borken, die mich noch gar nicht kennen. Und das möchte ich euch zurufen. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich die einzige Bibel für viele Menschen, die es hier im Borken gibt. Fan oder Nachfolger? Reicht dir das, dass du sonntags hier hinkommst in die Kirche und sagst, okay, das ist gut für mein persönliches Leben? Oder hast du ein Herz für die Menschen in der Gegend? Ich habe heute gehört, dass ihr hier ein Flüchtlingsheim nebenan habt. Manchmal schickt Gott uns einfach die Menschen auch direkt vor die Tür. Ich weiß es nicht. Fragt Gott, was Sache ist. Und wenn das Themen bei euch sind, wie aus dem Anspiel, ob die Wand blau oder gelb oder grün ist, werft diese Themen über Bord. Das interessiert wirklich niemanden, wie ihr Dinge macht. Sondern macht sie so, dass die Menschen hier hinkommen und dass die Menschen hier Jesus finden. Dass die Menschen bei dir Jesus finden. Und du auf Arbeit gibst, dass dein Umfeld weiß, das ist einer, der steht für Jesus. Der hat komische Ansichten, der hat komische Werte. Aber ich glaube, auf Dauer sind das die Werte, die Menschen suchen. Und Jesus möchte deine Prioritäten, dein Denken und dein Herz verändern. Und die Frage an dich ist heute, Nachfolger oder Fan, was ist bei dir so Status? Bist du bereit, ihm die Kontrolle über dein Leben zu geben? Bist du bereit, seine Werte zu deinen Werten zu machen? Und vor allen Dingen, bist du bereit, seid ihr als Kirche, als Gemeinde bereit, seine Mission auch zu eurer Mission zu machen? Bist du bereit, die Kontrolle loszulassen und Jesus zu vertrauen? It's up to you. Amen.